Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von unserem Bücherpodcast Seitenweise Glück in unseren Sonderfolgen, die wir immer mal so zwischen unsere normalen Folgen schieben, sage ich jetzt mal. Besprechen wir literarische aktuelle Themen oder aber, und das ist heute der Fall, haben Gäste zu Gast bei uns im Studio. Und heute, liebe Hella, du bist natürlich da.
Ich bin auch wieder da, ja.
Und heute begrüßen wir mit sehr großer Freude den Schriftsteller Ewald Ahrens bei uns hier im Studio.
Hallo, ich freue mich, dass ich bei euch sein kann.
Ja. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir haben uns aufs Du geeinigt, das Podcast Du. Und lieber Ewald, erstmal schon mal vielen Dank für dein neues Buch, das du mitgebracht hast. Das heißt Zwei Leben. Und das ist jetzt ganz aktuell erschienen bei Dumont. Und wir haben uns natürlich gelesen und werden jetzt mit dir da ein bisschen zusprechen.
Ich freue mich drauf. Es ist ja gestern erst offiziell erschienen, also müsst ihr unglaublich schnell gelesen haben.
Wir haben uns ein schnelles Lesetempo angeeignet für diesen Podcast tatsächlich.
Wir haben gestern vorm Laden gestanden. Ist als erstes käuflich erworben.
Ich liebe dieses Bild. Ich mag das, wenn Leute vor Läden anstehen, um mein Buch zu kaufen.
Oder? Naja, aber um jetzt hier voll transparent zu sein, es gibt natürlich Presseexemplare, die wir netterweise zugeschickt bekommen haben. Und so hatten wir ein bisschen mehr Zeit als 24 Stunden. Wir würden anfangen und einmal erstmal dich vorstellen als Gast, lieber Ewald, damit unsere Zuhörerinnen auch wissen, wer hier schönerweise bei uns sitzt. Du bist kein Unbekannter in unserem Podcast. Wir haben zwar noch nicht mit dir gesprochen, aber schon über dich.
Und das passiert häufig.
Passiert, ne? Über deinen Roman Alte Sorten. Also wer Lust hat, da nochmal reinzuhören, findet ihr hier im Feed bei uns die Folge.
Das war Folge 2, also ganz am Anfang tatsächlich. Ja. Und ich würde noch mal ein paar Worte gerne zu dir sagen und mal sehen, was du dazu denkst, was ich jetzt über dich erzähle.
Oh ja, ich bin gespannt.
Es wird dir alles bekannt vorkommen, hoffe ich. Ewald Ahrens stammt aus einer Künstlerfamilie.
Das stimmt, aber halt nur so bedingt, weil eigentlich dadurch, dass wir Geschwister alle irgendwie was mit Kunst machen oder viele, ist es erst zur Künstlerfamilie geworden. Aber ja, nee, es gab schon auch vorher ein paar.
Es gab vorher ein paar, es gibt auch so Verwandtschaftszweige, die ja auch im künstlerischen Bereich tätig sind. Also du kannst es nicht leugnen.
Nee, genau. Es stimmt schon.
Du hast dann aber erstmal Jura studiert tatsächlich, ein paar Semester. Und das hat dir nicht gefallen oder warum hast du das abgebrochen?
Ich glaube, ich war zu dumm dazu. Es ist einfach, Jura war auch tatsächlich nicht meins. Es interessiert mich bis heute, aber ich habe schon schnell gemerkt, dass das Jurastudium nicht das Wichtige ist für mich. Und dass ich dann doch eher... dass Literatur doch eher meins war. Und dann habe ich Literatur studiert.
Englische und amerikanische Literatur und Geschichte auch.
Ja.
Das hilft dir wahrscheinlich heute auch bei den Büchern, oder? So ein bisschen Geschichtsverständnis, ein bisschen recherchieren.
Das hilft auf jeden Fall. Ich glaube, Geschichte hat mich sowieso schon interessiert, weil Geschichte ja eigentlich, wie der Name schon sagt, weil es ja so viele Geschichten sind, die dann zur Historie werden. Und also das fand ich immer spannend in der Geschichte, also im Geschichtsstudium auch, die vielen Geschichten, die da sind, die es hat. Ja, ob das jetzt über Bismarck ist oder über Alexander den Großen, aber Geschichte besteht eben aus Geschichten und vielleicht war es diese Nähe zur Literatur und zum Erzählten, was mich auch so begeistert hat an Geschichte und das bis heute tut.
Du bist aber dann auch Lehrer geworden erst einmal.
Nee, ich bin erst Schriftsteller geworden und habe dann alles mögliche andere gemacht und habe natürlich wie alle in der Kneipe gearbeitet, 6 oder 7 Jahre. Dann habe ich beim Restaurator gearbeitet mal, dann auf dem Bau ein bisschen. Mein Bruder und ich haben Kneipen ausgebaut. Und dann erst, als ich gemerkt habe, dass das Schreiben einfach, dass dafür nicht genug Zeit bleibt und dass es natürlich auch kein Geld abwirft, dachte ich mir, ich muss tatsächlich einen richtigen Beruf haben. Und es ist auch traditionell schon so, der Lehrerberuf ist einfach ein Beruf, der schon immer auch Schriftsteller hervorgebracht hat, weil das anscheinend so zusammengeht. Und für mich war es auch ein großes Glück, weil du da kannst in Teilzeit arbeiten und du hast tatsächlich auch die Ferien, in denen man konzentriert arbeiten kann. Und so habe ich dann tatsächlich dann nochmal 3 oder 4 Semester studiert, das nachgeholt und bin dann in den Lehrberuf gegangen. Und ich habe es nicht bereut. Ich gehe bis heute gerne in die Schule.
Das ist ein schöner Satz. Bis heute gerne in die Schule. Genau, du bist ja noch tätig an einem Gymnasium in Fürth.
In Nürnberg.
In Nürnberg. Sehr gut aufgepasst, Alter. In einem Gymnasium in Nürnberg. Und das lässt sich nach wie vor gut kombinieren, das Schriftstellerische mit der Lehrertätigkeit?
Naja, ich habe tatsächlich sehr stark reduziert. Also ich habe jetzt noch 12 Stunden. Und aber es geht wirklich relativ gut, auch einfach dadurch, weil ja meine Chefs kommen mir sehr entgegen. Und es funktioniert, es ist manchmal sehr auf Kante genäht. Also muss ich schon sagen, manchmal ist es so, dass ich von der Lesung in Stade erst am Montagmorgen wieder in Nürnberg ankomme und dann gleich im Unterricht stehe. Und das sind dann natürlich immer die Tage mit den 6 oder 8 Stunden, ne? Sehr klar. Aber das gibt's auch. Und aber es passt.
Welche Fächer sind das? Ich nehme an, mit Sicherheit Deutsch.
Ja, das denkt mein Chef auch. Das hat mein Vater auch immer gedacht. In Wirklichkeit unterrichte ich Englisch und Geschichte. Deutsch kann ich gar nicht.
Ist das interessant, oder? Begegnet Ihnen das oft, dass bestimmt alle denken, dass Sie Deutsch und dass du
ja,
Deutsch
ununterbrochen.
Unterrichtest?
Jeder, ja. Wirklich alle denken das. Meine Kollegen denken das, meine Schüler denken das, dass ich immer noch Deutsch dazu habe. Das scheint was damit zu tun haben, dass ich Bücher schreibe. Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich, ne? Der Weg ist ein kurzer. Na gut.
Aber ich kann ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich kein Deutschlehrer bin. Nicht, weil ich das nicht gerne wäre vielleicht, aber Deutschlehrer haben mein volles Verständnis, mein volles Mitgefühl, denn die korrigieren sich wirklich tot.
Ja.
Und insofern habe ich mir gedacht, habe ich unbewusst wahrscheinlich die richtige Wahl getroffen mit Englisch und Geschichte. Das geht. Damit kommt man klar.
Aber nicht nur das Gymnasium ist dein Zuhause, sondern auch die Bestsellerlisten.
Ja.
genau. Und da zum Beispiel mit Alte Sorten, mit Der große Sommer, Die Liebe an miesen Tagen und ich gehe sehr stark davon aus, auch mit 2 Leben. Und damit wir alle mal abholen, möchten wir kurz noch erzählen, worum es in 2 Leben geht. Das machst du, liebe Dörte, aber natürlich ohne zu spoilern.
Ja, wie immer ohne zu spoilern. Das haben wir uns ganz groß auf die Fahnen geschrieben hier.
Ja?
Ja, naja, gerade wenn wir sprechen über Krimis und Thriller und so und da muss man wirklich doll aufpassen.
Ja, das stimmt.
Dass die Leute danach noch Lust haben.
Aber denk mal, Shakespeare, Romeo und Julia, ja, da kommt am Anfang der Chor auf die Bühne und erzählt in einer Minute alles, was passiert. Sagt, hier sind 2 Häuser, die sich verfeindet sind, die haben Kinder, die Kinder verlieben sich, dann sterben sie, dann vereinen sich die Häuser wieder. Und das kommt in den ersten 2 Minuten auf der Bühne, ja. Das ist so der Totalspoiler und trotzdem bleibst du drin und möchtest wissen, ja, aber warum?
Ja, das stimmt.
Ja, wobei, ich muss sagen, also Shakespeare, da verzeihen wir das jetzt mal, aber bei einem Krimi, wenn ich da nee, dann, ne,
ja,
dann,
das geht nicht.
Das, da wäre ich uns böse, wenn ich uns zuhören
würde. Nee, ich möchte
würde,
auch
ne?
nicht, dass ich hier spoilere. Es ist tatsächlich, es sind ja Wendepunkte drin, die man nicht erzählt.
Oder? Genau. Also bin ich jetzt der halbe Chor und keine Angst, ich singe auch nicht. Es ist Frühjahr 1971. Roberta hat gerade ihre Schneiderlehre beendet und sie kehrt zurück in das Dorf, in ihr Heimatdorf. Salach heißt es. Es ist ein schöner Frühlingstag und Roberta ist voller Vorfreude und beschließt, die letzten Kilometer nicht mit dem Bus zu fahren, sondern ihren Koffer am Bahnhof zu lassen und zu Fuß zu gehen. Und so geht sie durch die Landschaft, die sie kennt seit ihrer Kindheit. Sie hat auf den Feldern und den Ackern rund um Salach und auf diesem Weg nach Hause schon immer gearbeitet, hart gearbeitet. Sie ist die einzige Tochter einer Bauernfamilie und kehrt zurück auf dem Hof und weiß eigentlich, ihre Arbeitskraft wird dort so gebraucht, dass sie da bleiben wird. Und sie geht aber nicht direkt nach Hause, obwohl die Kartoffeln gesetzt werden und jede Hand auch dafür wieder gebraucht wird, auch Robertas. Aber Roberta macht einen kleinen Umweg und geht über einen alten Steinbruch und besucht ein verfallenes altes Wirtshaus. Und dieses Wirtshaus ist ein ganz besonderer Ort für sie, weil sie dort mit ihren Freunden Wolfgang und Wilhelm ein ganz besonderes, schauriges Erlebnis eigentlich hatte, das sie geprägt hat auf sehr viele Arten und Weisen und sie eigentlich auch ein bisschen für immer, das erfahren wir, mit Wilhelm und mit Wolfgang verbunden hat. Ganz besonders mit Wilhelm, denn auch der freut sich, dass Roberta wieder da ist und es entsteht etwas ganz Besonderes zwischen diesen beiden jungen Menschen. Obwohl das noch etwas ist, was Roberta noch mehr an ihre Heimat bindet, hat sie doch immer die Sehnsucht, gerne rauszuwollen, was erleben zu wollen. Und diese Sehnsucht verbindet sie auch mit Wilhelms Mutter Gertrud. Denn Wilhelms Mutter Gertrud ist aus Hamburg und München in dieses kleine Dorf gezogen und dort nie richtig angekommen. Und diese beiden Frauen verbindet auf ganz unterschiedliche Art und Weisen eine Sehnsucht. Und ja, in zwei Leben finden zwei Frauen ihre Wege und gehen sie letztendlich. Lieber Ewald, war das korrekt zusammengefasst, ohne zu spoilern?
Das ist eine super Zusammenfassung. Ich muss sie mir merken, dass ich das auch hinkriege.
Wie gut, du hast sie ja demnächst als Audiodatei. Könntest du sie einfach abspielen?
Ich nehme das so mit, spiele es vom Handy aus ab, wenn Leute mich fragen. Ich habe das ist aber wirklich so was, wenn ich mit einem Buch fertig bin. Ich bin dann natürlich auch noch so drin in so vielen Details der Geschichte, dass es mir wirklich schwerfällt, das Buch auf so schöne Art zusammenzufassen, wie du es gerade getan hast. Also das ist einfach etwas, was ich am Anfang noch nicht gut kann. Deswegen, ich nehme das als Beispiel. Das ist wirklich eine sehr schöne Zusammenfassung.
Wunderbar. Und weil das aber aus deinem Munde auch noch viel schöner klingt bestimmt, hören wir jetzt schönerweise ein paar Seiten. Du hast uns eine Passage mitgebracht, die du jetzt vorlesen wirst. Und es ist der Anfang, wie ich sehe, oder?
Ja. Sie hätte auf den Bus warten können. Aber der Nachmittag war sonnig und außerdem war es gut, Zeit fürs Ankommen zu haben. Besser nach Hause gehen, auch wenn sie daheim den Kopf schütteln würden über den doppelten Weg. Den Koffer konnte sie ins Schließfach geben und morgen holen. Sie hatte nichts darin, was sie an diesem Tag noch brauchen würde. Es hing eine schläfrige, heiße Stille über den Straßen der Stadt. Der April war ungewöhnlich warm. Ein alter Herr, der im Eiscafé saß, hatte seinen Stuhl dicht an die Mauer der Stadtkirche in den Schatten gerückt, las Zeitung und rauchte seine Zigarre. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass man bei dieser Hitze rauchen mochte. Ein paar Kinder am Schwäffermannsbrunnen hatten die Sandalen ausgezogen und saßen auf dem steinernen Rand, die Füße im Wasser. Sowas hatte sie als Kind nie gemacht. Bei ihnen im Dorf gab es keinen Brunnen. Es sah aus, als würde es Spaß machen. Als sie Mühldorf erreichte, blieb sie einen Augenblick stehen. Der Wind kam vom Hügel herab und brachte den Duft von Gras mit. In der Stadt, wenn sie den Rasen mähten, roch es manchmal so ähnlich, aber es war nur wie eine müde Erinnerung an diesen kraftvollen und zugleich lichten Geruch, der Frühling hieß. Man sollte ein Kleid aus diesem Duft machen können. Es müsste natürlich grün sein, aber durchsetzt von farbigen Flecken wie Blüten und schmalen, hellen Streifen wie letztjährige Weizenhalme. Oben, wo die Quelle aus dem Felsen sickerte, hatte sie noch kein Bett. Da war nur eine flache Kuhle, wo sich das Wasser sammelte, bevor es weiterfloss. Roberta kniete sich hin, schöpfte es mit beiden Händen und trank lange, bevor sie wieder aufstand und den Restberg anging. Sie trat ein paar Dutzend Meter unterhalb der Kuppe aus dem Wald. Das Sträßchen lag fast leuchtend in der Sonne und sie zog die Schuhe wieder an, froh, dass sie an der Quelle getrunken hatte. Rechts und links wichen die Fichten zurück und das Land wurde weit. An der Gabelung zögerte sie kurz. Über Frauenfeld war es ein kleines Stück weiter, aber die Straße schattiger, weil es noch einmal durch den Wald ging. Andererseits war es schön, die Hitze auf den Schultern zu spüren. Sie ging gleichmäßig, es war gut, ausschreiten zu können. Am Friedhof schloss der alte Satzinger gerade das Tor, als sie das Dorf erreichte. Den gab es immer noch. Eigentlich war sie nicht einmal ganze 3 Jahre fort und an Weihnachten und die 2 Urlaubswochen im Sommer zum Helfen daheim gewesen. Aber in diesem Moment kam es ihr so vor, als wäre sie ihm als Kind das letzte Mal begegnet. Seltsam. »Seel, die Straße, Roberta«, sagte er in dem schweren Saalacher Zungenschlag. »Bist wieder daheim?« Sie hätte fast gelacht. Nichts sagte ihr mehr, dass sie wieder daheim war, als dieses langgezogene, bedächtige »Seel«. Dass in der Stadt niemand verstand und das alles heißen konnte. »Aha« und »Wohl« und »So-so« und »Schau an«. Sie nickte. Der Satzinger drehte den Schlüssel im schwarz geschmiedeten Schloss des Friedhofstors. Sie kannte es nicht, anders als er nach der Kapelle schaute, die alten Kränze auf den Mist warf und das Gras zwischen den Gräbern schnitt. Hier war schon immer alles gewesen wie immer. »Den Vater wird's freuen«, nickte auch er wie zur Bestätigung. »Es ist Arbeit genug am Hof.« »Ja«, dachte sie, als sie weiterging, »aber auch das war immer so gewesen. Arbeit genug.«
Vielen Dank dafür. Es war richtig schön, dir zuzuhören. Du hast auch in anderen Büchern und auch in diesem wieder Natur und Landwirtschaft auch zum Thema gemacht. Also wir erinnern uns an alte Sorten, was wir auch schon gesprochen haben. Da ging es ja auch viel um diese beiden Themen. Woher kommt dein Interesse dafür?
Es ist schwer zu sagen. Vielleicht liegt es daran, dass ich natürlich auf so einem kleinen Dorf groß geworden bin oder zumindest meine Kindheit verbracht habe. Und da gehen all diese Bilder sehr ungefiltert durch dich hindurch, ja, und auch die, was du dort erlebst. Vielleicht hat es es war dann vielleicht genau die richtige Zeit, dass ich das Dorf verlassen habe. Also, dass ich weggezogen bin mit meinen Eltern, als ich 12 war etwa. So an diesem Übergang zur Jugend, wo dann das Dorf beginnt eng zu werden und du eigentlich in die weite Welt möchtest und dann kommst du in die Stadt. Das war für mich so gesehen sehr gut. Allerdings ist das, und ich hatte diesen Eindruck schon für mich, dass ich in den letzten Jahren literarisch öfter sozusagen zurückgekehrt bin in dieses kleine Dorf, das aber eigentlich, ob das jetzt in Schleswig-Holstein ist oder in Hessen oder in Franken irgendwo, diese kleinen Dörfer mit ihren Strukturen, die gab es eigentlich überall. Und tatsächlich interessiert mich aber oder hat mich auch immer interessiert die Landwirtschaft, die Arbeit auf dem Feld, das in der Natur sein. Und das ist auch immer so geblieben. Und deswegen ist in der Roberta auch so viel Liebe für das Land. Ja, sie will natürlich auch raus, aber es ist auch diese Freude daran, draußen zu sein, draußen arbeiten zu können, im Winter wie im Sommer. Ja, und das ist ein besonderes Leben. Und natürlich ist das so, dass es für uns nicht mehr so viel Bedeutung hat, weil wie viele Landwirte gibt's heute noch? Ja, 4% der Bevölkerung vielleicht oder so. Aber noch vor 200 Jahren war es ja völlig anders. Also das sind alle unsere Vorfahren, sind mit großer Wahrscheinlichkeit Bauern gewesen. Und das ist schon spannend.
Hast du auch landwirtschaftlich schon gearbeitet? Weil ich finde, alles, was dort gemacht wird, wird auf eine Art so haptisch und so nah dran beschrieben, dass man denkt, also Ewald Ahrens hat mit Sicherheit schon mal einen Bulldog gefahren und Felder umgegraben. Geflügt, sagt man, ne? Geflügt.
Ja. Ja. Also alles, was drinsteht, habe ich auch schon gemacht. Also Kartoffeln ernten, Rüben ernten, Bulldog gefahren. Also die wenigen Sachen, die da drin sind, die ich nicht selber gemacht habe, war ich auf jeden Fall dabei und habe das gesehen. Und interessanterweise, also manche Sachen kommen aus der Kindheit, aber andere Sachen haben mich auch so immer interessiert. Ich habe tatsächlich noch Freunde aus diesem Dorf und wenn ich dann dorthin komme, einer von meinen damaligen Jugendfreunden ist Bäcker auf dem Hof geworden, auf den er auch übernommen hat und er baut sein Getreide selber an und dann bist du schon dabei und guckst dir das an, dann bist du beim Drusch dabei und bei all den anderen Sachen und ich finde das auch so faszinierend, wenn es kommt vom Feld, dann wird das gedroschen, dann ist es irgendwann in der Mühle und dann ist es irgendwann das Brot, das bei dir auf dem Tisch liegt, also du hast es wirklich von Anfang an bis Ende dabei, bist du dabei und das ist einfach faszinierend. Und es erinnert einen daran, dass das Brot halt nicht aus dem Supermarkt kommt und die Eier auch nicht und so. Und das, ich meine, und wir leben ja nun doch auch noch alle tatsächlich letztlich von der Landwirtschaft. Also es ist so, du kannst die meisten Sachen nicht einfach industriell aus Erdöl herstellen oder sonst was.
Ja, also ich finde, es ist eben nicht in Anführungsstrichen jetzt nur Naturnähe, sondern es ist eine ganz besondere Form von Involviertheit, weil man spürt die Erde an den Händen. Man kann sich vorstellen, wie die Gerstenkörner oder Weizenkörner in den Container rauschen. Mir fehlen ja auch komplett so, ne, die richtigen Bezeichnungen. Aber es ist nochmal, finde ich, eine andere Form von Naturbeschreibung, weil es so nah ist und man das Gefühl hat, man steht eigentlich mit auf dem Feld. Oder Helga, wie ging das beim Lesen?
Ja, das. Und das hatte ich aber bei Alte Sorten. Vielleicht erinnerst du dich, liebe Leute, auch schon, dass ich immer das Gefühl hatte, ich kann das alles auch riechen. Mhm. Weil das so feine Beschreibungen dann auch tatsächlich sind. Ist das gewollt oder
war das? Nee, ich habe das unabsichtlich gemacht. Das ist so.
Nein. Das ist nur bei mir so.
Ich finde, das ist mit das Schwerste. Also Bilder zu erzeugen ist nicht so schwer, finde ich, mit Sprache. Aber ich finde Gerüche und Gefühle, aber vor allem Gerüche und Düfte sind besonders. Also das sind Herausforderungen. In literarischer Hinsicht. Ich will aber, weil dürfte mir sehr viel bedeuten, und das war schon sehr lange, es ist schon bei meinem allerersten Buch, bei dem Teezauberer so gewesen, vor 25 Jahren erschienen, aber das ist so eine Sache, die so wesentlich ist in meinem Leben, weil dürfte gehen ja auch direkt in den ältesten Teil unseres Gehirns und deswegen sind sie auch so, deswegen erzeugen sie so unmittelbar Gefühle. Also wenn ihr, sagen wir mal, du riechst Lakritz oder so, das, was du in der Kindheit verbunden hast mit etwas, dann bist du sofort da. Da braucht es keine Umwege, man muss sich erinnern, sondern oder das, was die Großmutter gekocht hat, ja, was du am liebsten mochtest. Du riechst das und bam, sofort bist du da. Und deswegen sind Düfte und Gerüche, ja, also alles, was mit der Landwirtschaft zu tun hat, ist ja zum Teil auch dreckig und ist manchmal stinkt es auch einfach so. Aber das gehört alles zusammen. Und dann versuche ich das in die Worte zu fassen, die es der Leserin eben im besten Falle möglich machen, zu ahnen, was ich meine, was da gerochen werden soll.
Ich würde gerne nochmal bei den Gefühlen einhaken, die du gerade auch genannt hast. Also ich habe geweint wie lange nicht mehr beim Lesen von Zwei Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Hella. Ich würde, bevor ich dich frage, ob auch das Absicht war, würde ich aber kurz Hella fragen, weil Gefühle bei Büchern ist so eine spezielle Dynamik zwischen uns. Ich bin diejenige, die immer weint. Bei Hella braucht es mehr, um Tränchen rauszukitzeln. Sagen wir mal so, Hella, hast du geweint
ja.
bei Zwei Leben?
Ja. Okay. Also das, das ist schon also hier eine 10 von 10. Bei Dörte sind eigentlich wie, sie schrieb mir auch gestern noch eine WhatsApp, weil ich dann schrieb, Dörte, ich bin auf den letzten Seiten und es passiert so viel. Und dann schrieb sie mir zurück, okay, alle Schleusen offen. Und das ist, also Dörte ist wirklich eine Leserin, die sehr schnell sehr berührt ist, auch von Geschichten. Und ich bin da so ein bisschen zurückhaltender, möchte ich sagen. Vielleicht liegt es daran, ich komme aus dem hohen Norden und du kommst eher aus Süddeutschland.
Nee, aber ich glaube, ich bin da auch so wie du. Ich würde auch so lesen. Und ganz, ganz selten ist es bei mir so, dass ich dann auch mal eine Träne verdrücken muss. Aber ich würde auch so lesen. Ich glaube, ich bin auch eher dein Lesetyp, Hella.
Aber dieses Mal, also ich möchte nicht, das muss jetzt jeder bitte selber nachlesen, warum du es geschafft hast, dann in der hinteren Hälfte mich zum Weinen zu bringen. Aber ich war sehr ergriffen, weil da Dinge passieren, die mit denen ich nicht gerechnet habe. Und dann war es vorbei. So, und wie ging es dir denn, lieber Eva?
Es sind ja die Gefühle, es geht ja um genau diese Gefühle eigentlich. Ich will jetzt nicht, dass die Leserinnen unbedingt weinen, wenn sie das lesen, aber ich möchte schon, dass sie berührt sind. Also das ist so, denn ich schreibe ja über Dinge, die mich selber berühren und die von denen ich denke, das muss ich auf irgendeine Weise behandeln. Und ich kann ja dann hier auch nur sagen, das kann man vielleicht sagen, ohne zu spoilern, es geht ja auch um den Tod und darum, wie man damit klarkommt, mit manchen Dingen, mit manchen Verlusten. Und für mich war das eben so, dass vielleicht hat das damit was zu tun, dass ich vor 3,5 Jahren oder ein bisschen so in der Zeit irgendwie eins meiner Kinder beinahe verloren hätte. Und es war eine sehr, sehr knappe Sache und so. Und das ist etwas, was deine Sicht auf das Leben verändert. Nochmal. Und jetzt hatte ich vorher schon immer mal wieder mit diesem Thema auch zu tun. Aber das war für mich so, ich wusste das, es sind keine bewussten Entscheidungen irgendwie. Du fängst an mit einem Buch und merkst aber, dieses Thema ist etwas, das dich gerade anscheinend sehr beschäftigt. Und dann entsteht so ein Buch und du merkst, vielleicht erst im Nachhinein, so jetzt, wenn man anfängt darüber zu sprechen, dass man sich denkt, ah, okay, das ist also auch einfach das Thema, das sich da gerade beschäftigt hat. Und deshalb will ich natürlich, dass es euch Leserinnen genauso berührt wie mich, der ich diese Thematik verarbeite.
Also würdest du schon sagen, dass das dann auch im Nachhinein vielleicht dir bewusst wird, dass das ein Verarbeitungsprozess auch war, dieser Thematik, oder?
Ich glaube schon. Ich denke dann immer, ich bin dann eigentlich so, dass ich mir denke, nee, ich glaube nicht an solche Sachen und ich denke, man, als Schriftsteller schreibt man halt auch, was einen interessiert, aber anscheinend interessieren eben einen die Dinge, die einem auch zustoßen. Und ich, wenn ich jetzt mal ganz kurz an die Liebe an diesen Tagen zurückdenke, ich hätte nicht gedacht, dass da dieses Thema, einer meiner Brüder, der sehr eng mit mir aufgewachsen ist, der ist mit 28 schon an Magenkrebs gestorben und sehr schnell, ja. Und dass mich dieses Thema bei der Liebe an diesen Tagen war das dann so, dass mich das nach 25 Jahren holt dich das dann plötzlich ein und du bist wieder an diesem Ding dran und denkst dir, aha, okay, anscheinend musst du dich nochmal damit befassen. Aber ich will das natürlich nicht auf eine Weise tun, die jetzt so eine Art, so Selbsttherapie ist. Also das interessiert mich nicht. Es sind die allgemeingültigen Gefühle, dass jeder von uns damit zu tun hat, mit dem Tod in Berührung kommt, mit schwerer Krankheit in Berührung kommt, mit Verlust, aber auch mit eben mit der Liebe. Und das sind die Themen, um die es mir in meinen Romanen eigentlich immer geht. Auf der kleinsten Ebene zwischen Menschen. Über die großen Dinge kann ich, glaube ich, gar nicht so gut schreiben.
Aber das sind doch, also es sind ja sehr große Dinge. Also Liebe alleine, wo gibt's die nicht?
Ja. Also ich finde auch, manchmal denke ich, dass es in Deutschland ein bisschen so ist, dass schon wenn das Wort Liebe auftaucht, dass es dann in der Literatur, dass es dann gleich ein bisschen so ist wie, ja. Kann man lesen, muss man jetzt nicht. Ne? Ich finde aber doch, man muss darüber lesen. Um nochmal auf Romeo und Julia zurückzukommen. Liebe und Tod sind ja auch so ganz zentrale Themen in jedem unserer Leben. Dass es ja eine Schande wäre, man würde sie literarisch nicht behandeln. Und man muss sich daran immer wieder versuchen und zusehen, dass man das auch gut kann.
Ja, und ich glaube, es ist einfach eine wahnsinnig große Herausforderung, weil diese Themen so groß sind, aber auch, weil uns so oft für beides die Worte fehlen. Und für die Liebe vielleicht noch weniger als für den Tod, aber wie man über Tod und über Trauer spricht und das auszudrücken, ich glaube, da ist noch Mangel auch da einfach. Das haben wir nicht gelernt, das können wir nicht gut. Das ist auch sehr viel Inneres und sehr viel Tiefes, was man da teilen müsste dabei. Und vielleicht berühren einen genau deswegen diese Themen, auch wenn man sie liest, weil es jemandem gelungen ist, sie auf die eine oder andere Art und Weise in Worte zu fassen.
Das ist für mich tatsächlich so, dass der Tod in meiner Kindheit viel, also so für ein Kind viel gegenwärtiger war. Ich bin ja ein Pfarrerskind und wenn auf dem Dorf jemand gestorben ist, dann war das selbstverständlich so, dass der Pfarrer ins Haus gekommen ist. Die sind dort aufgebahrt gewesen und wurde ausgesegnet. Und da sind natürlich, also wir Kinder waren dann Kreuzträger, man hatte dann, hattest du so 2 oder 3 Kreuze und der Pfarrer ist dann dorthin gegangen und wir haben die Kreuze getragen und standen daneben in dem Zimmer und haben gewartet. Und so hast du natürlich als Kind schon jetzt einige Tote gesehen gehabt, ja. Und dann wurde auch immer in der Kapelle, wenn dann die eigentlich kurz vor der eigenen Beerdigung wurde, dann auch nochmal der Deckel des Sargs angehoben. Jeder hat sich nochmal verabschiedet. Und das war tatsächlich präsenter. Und das ist natürlich für uns im Alltagsleben eigentlich so, es gibt viele, die haben in ihrem Leben tatsächlich noch nie einen Toten gesehen, auch nicht ihre Großeltern oder so, weil man das den Kindern dann ersparen will. Und ich glaube, das ist aber nicht richtig, weil der Tod ja da ist. Ich meine, wir alle, wie war das gestern so schön in der Talkshow, wo sie gesagt haben, ja, hat der Reinhold Messner gesagt, wir sterben alle, wir müssen uns damit auseinandersetzen.
Absolut, absolut. Und ich meine, es macht uns ja alle, bewegt uns ja alle auf eine ähnliche große Art und Weise. Also das ist ja da, die Gefühle und die Emotionen dazu und die Trauer. Und damit das dann sozusagen in den Alltag übertragen zu können, und das ist ja ein ganz wichtiger Prozess auch einfach, glaube ich.
Ja, und vor allen Dingen, weil es ja auch was mit dir macht. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hattest Erlebnisse, die dann deine Sicht auch aufs Leben verändert haben. Und Das beobachte ich häufig in dieser Diskussion, wie spricht man über den Tod und müsste man nicht noch offener darüber sprechen. Es ist ja nicht nur so dieses ganz schlimme Erlebnis, was man betrachten könnte, sondern man könnte das ja auch nutzen, um im Hier und Jetzt anders sich zu bewegen und zu leben und vielleicht auch anders miteinander dann umzugehen. Das ist ja ein großes, ganz, ganz großes Thema.
Ja, ich glaube, das ist dieses barocke Memento Mori, wenn du stärker dich damit auseinandersetzt, dann bedeutet das aber auch, dass du das Leben, glaube ich, intensiver lebst oder auch, dass du auch das Leben so wertschätzt. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema dieses Buches, dass es so ist, dass diese beiden Frauen lernen, etwas auch über den Wert des Lebens an sich lernen, über ihr eigenes Leben.
Ja, ob das ist, das eigene Leben zu verändern oder nochmal bewusster zu greifen oder es nochmal auf eine Art zu versuchen. Also das ist, finde ich auch, also da kommt man man geht mit sehr vielen Situationen raus, an denen man sich so ein bisschen ein Beispiel nehmen kann, finde ich. Darf ich nochmal kurz aufs Handwerkliche zu sprechen kommen?
Aber klar.
Wenn das jetzt so Stellen sind, merkst du denn beim Schreiben, dass das eine Stelle wird, die sehr viele Menschen berühren wird? Und bist du davon, zweite Frage, in dem Moment selbst berührt? Also hast du zum Beispiel beim Schreiben geweint?
Nein. Hm? Da ist es so, das ist so wie bei Kurt Götz oder so, wo der dann sagt, wo man kann sich von Gefühlen überwältigen lassen, aber wenn man sie schreibt, wenn man das, dann muss man kühlen Herzens sein gewissermaßen. Dann muss das schon vorbei sein, dann musst du dir gemerkt haben, was hast du gefühlt, was war da, und das dann rüberbringen. Also ich glaube auch, dass es auch beim Schauspieler so ist, dass er in dem Augenblick, in dem er diese große Emotion transportiert, nicht selber. Das würde ihn einschränken. Ich glaube, dass du merkst dir das und dann weißt du, wie man es macht. Und so ist es beim Schreiben auch. Die Gefühle sind schon da gewesen, aber nicht in dem Zeitpunkt, zu dem ich das schreibe. Und ja, klar, ich glaube, also manche Stellen sind natürlich, da weiß ich, die sollten auch berühren, denn das Ganze, das ist ein Angelpunkt des Romans und der muss so stark sein, dass sich die Handlung dann hier wirklich drehen kann. Also das darf nicht knacken, quietschen oder gar abbrechen, sondern diese Tür muss sich lautlos drehen, dass du dann plötzlich in diese ganz andere Welt des Romans schaust. Und das ist dann schon klar, da weiß ich, das ist ein wesentlicher Punkt.
Du hast ja über Roberta und Gertrud geschrieben, zwei Frauen, die eine Anfang 20, die andere in ihren 40ern. Und wir erfahren die Geschichten eben wechselseitig aus der Perspektive dieser beiden Frauen, was sie erleben, womit sie gerade zu tun haben. Und jetzt haben wir uns gefragt, die weibliche Sicht darzustellen. Das ist ja in Alte Sorten zum Beispiel auch gemacht. Da gab es auch zwei Frauen, auch unterschiedlichen Alters. Warum keine Männer?
Das lässt sich relativ leicht beantworten hier. Einer der, wie soll ich das sagen? Also eine meiner Erinnerungen war auf dem Dorf, es ist so 1971 eben auch so, ich bin 6 oder 7 ungefähr, und meine Mutter, wir sind, glaube ich, da schon 4 Kinder, wir sind ja die 2 Erstgeborenen und dann hatte meine Mutter 2 Kinder adoptiert, also 2 Schwestern, und dann wollte sie wieder arbeiten und brauchte dazu die schriftliche Erlaubnis meines Vaters, was für den überhaupt kein Problem war, aber beide haben sich, und das ist in meinem Kopf noch da, beide haben sich wahnsinnig darüber aufgeregt, was das für ein Unsinn ist, was für ein Schwachsinn, was für eine völlig, keine Ahnung, völlig altmodische Angelegenheit. Aber ich habe dann später nachgeguckt, ich kann mich nur daran erinnern, dass das eben um diese Arbeitserlaubnis ging. Und ich habe dann gesehen, meine Mutter brauchte auch eine Erlaubnis dafür, den Führerschein zu machen oder ein Konto zu eröffnen. Und deswegen keine Männer, weil es hier nicht, da ging es, also hier geht es einfach um zwei Frauen, die in einem Konflikt sind, in dem sie heute ein bisschen auf einer anderen Ebene auch sein könnten. Die Schwangerschaft, also beide werden ja schwanger, das kann man sagen, ohne zu spoilern, stehen vor Entscheidungen, die du heute auch hättest. Ja? Also es gibt moralische Entscheidungen, es gibt die Entscheidung, funktioniert das, kann ich das? Das sind Sachen, die heute auch valide und relevant sind. Aber diese besondere Situation in den 70er Jahren, in denen eben Abtreibung definitiv strafbewehrt ist, in denen es auch im Dorf eine ganz andere Struktur gibt, ja, in denen diese beiden Frauen bestimmte Rechte einfach nicht haben. Das ließ sich nun mal nur mit zwei Frauen erzählen. Und ich muss dann auch dazu sagen, ich glaube nicht, dass mir die literarischen Mittel, dass ich die vor 10 Jahren gehabt hätte, um diese Geschichte zu erzählen. Also das ist schon etwas, was man sich vorher überlegt, ob ich das jetzt, mir war das schon bewusst. Ich hatte bei Alte Sorten das aus irgendeinem Grund zu erzählen, dass es jetzt nochmal kommt. Dachte ich mir, kann ich das machen, ohne mich selber zu kopieren? Aber ich dachte, diese Geschichte ist es wert, erzählt zu werden.
Was meinst du mit literarischen Mitteln? Also die literarischen Mittel für so eine intensive weibliche Innensicht vor allen Dingen als Mann?
Ja, ich glaube einfach so. Ja, einfach, dass du sagen kannst, traust du dich das? Traust du dir das zu? Kannst du? Ich weiß das ja nicht. Ich bin ein Mann, ja. Mhm. Deswegen kann ich nur bis zum bestimmten Grad sagen. Ich glaube, ich kann das, ja. Und das war bei Alte Sorten das erste Mal eigentlich so. Und das hat mir ein bisschen Mut auch gemacht, dafür diese Geschichte jetzt zu erzählen, wo ja auch noch eine zeitliche Ebene dazukommt, dass man sagt, aber ich glaube, dass es ein bisschen so war, so ein bisschen ist meine Mutter, die eine sehr freiheitsliebende und eine sehr selbstständige Frau war, ist natürlich, findet sich ein bisschen in der Gertrud wieder. Also es ist wirklich sehr, gibt sehr, sehr große Unterschiede. Die literarische Figur ist sehr weit entfernt eigentlich, aber so Grundzüge schon. Und das meine ich tatsächlich mit literarischen Mitteln, dass Erfahrung, aber auch das Handwerkszeug tatsächlich da sein muss, dass du das präzise erzählen kannst und präzise darlegen kannst.
Ja, literarisches Handwerkszeug, aber auch die entsprechenden Emotionen, oder? Und aber auch die Fähigkeit, sich in eine Situation der Frauen, der beiden Frauen unterschiedlichen Alters in dieser Zeit hineinzuversetzen. Also, und deswegen, glaube ich, sprechen wir auch drüber, weil dass Männer so eine intensive weibliche Perspektive, auch so eine intensive weibliche Innensicht erzählen, das ist eher selten. Oder erzähle ich da, oder nimmst du auch so wahr, Hella?
Nehme ich auch so wahr. Ja.
Aber ich denke, jeder gute Schriftsteller, und ich sage jetzt ganz bewusst, ich wähle jetzt die rein männliche Form, jeder gute Schriftsteller muss in der Lage sein, sich in eine Katze, in einen Baum, in eine Frau, in einen Mann, in einen alten Mann, in ein Kind versetzen zu können. Also ich glaube, dass Empathie in diesem Sinn die Grundvoraussetzung für gutes Schreiben ist. Irgendwie. Ich wundere mich, dass ich das höre. Ich tatsächlich öfter, habe ich bei alten Sorten immer mal wieder gehört. Aber ich denke, es ist doch die, das meine ich auch mit Handwerkszeug, das ist ein Grundverständnis für die andere Person. Muss ja zuerst da sein. Und vielleicht hilft es auch einfach, wenn man Frauen manchmal zuhört, was Männer nicht oft tun.
Das hilft immer im Übrigen. Das hilft
immer. Mir ist jetzt gerade ein Satz hängen geblieben, den du gesagt hast, und zwar, dass du dir die Frage gestellt hast, kannst du die Geschichte so erzählen, ohne dass du eigene Geschichten von dir kopierst? Du hast ja schon sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Weißt du die Anzahl deiner Bücher aus dem Kopf?
Also ich glaube, an Romanen wahrscheinlich 13 oder sowas.
Dann hast du noch Musical geschrieben, Theater geschrieben. Dieser große Fundus auch an Ideen. Also hast du jetzt gerade, wo du hier bei uns sitzt, im Kopf diverse Schubladen, wo noch Ideen sind, oder begegnen sie dir zufällig und dann nimmst du sie auf? Also wo nimmst du diese ganzen Inspirationen her?
Ich glaube, es ist echt, nach jedem Buch habe ich das Gefühl, ich stehe in einem leeren, hallenden Raum, wo nichts ist. Jetzt denke ich mir, okay, ich habe nie schon, wenn ich was schreibe, schon das Nächste im Kopf. Es ist tatsächlich so, ich bin dann wieder komplett in so einem leeren Raum und denke mir, vielleicht kommt eine Idee durchs Fenster. Aber meistens ist es dann so, das ist auch ein bisschen frustrierend eigentlich. Das ist nach jedem Buch so und nach jedem Werk, dass ich erstmal das Gefühl habe, ich bin vollkommen inspirationslos und ich glaube, ich kann nie wieder was schreiben und ich bin leer geschrieben und so. Aber dann, meine Lektorin Annette Weber sagt dann, ja, kenne ich schon, warte ab.
Ne? Und wo kommt es dann her? Durch das Fenster, das du aufgemacht hast? Oder
keine
ist
Ahnung.
Das eine Figur, die dann kommt oder eine Situation? Was ist der Ursprung?
Alles, es ist jedes Mal anders. Das eine Mal ist es ein Song, zum Beispiel, von dem ich mir denke, oh, okay, da ist dann plötzlich der Samenkorn einer Geschichte drin. Oder es ist ein Gespräch, ja. Ich hatte tatsächlich als ich mit Annette Weber, meiner Lektorin, gesprochen hatte, einmal, da haben wir bloß Jugenderinnerungen ausgetauscht. Und dann kam mir so plötzlich, dass ich dachte, ich könnte doch mal über diese ersten Male schreiben. Und das war der Beginn des großen Sommers, ja. Aber andere Geschichten kommen, ja, in einem Gespräch, manchmal nachts, manchmal auch tatsächlich auch in einem Traum oder so. Und manchmal einfach dadurch, dass jemand sagt, schreib doch mal darüber, und ich sage, nee, das kann ich nicht. Und dann 3 Jahre später denke ich mir, oh, das wäre aber doch ganz interessant, ja, plötzlich.
Wir waren jetzt gerade schon einmal bei deinem Gesamtwerk. Und das ist ja, du schreibst schon unglaublich lange, unglaublich vielfältig auch. Hast du denn so rückblickend ein Gefühl dafür, welches deiner Werk oder welcher der Romane eine Art von Durchbruch waren für dich? Gibt es diese Zäsur?
Ja. Also es gibt eigentlich, sagen wir mal, es gibt so einen kleinen, ja, könntest du sagen, zum kleinen Durchbruch, der schon über 15 Jahre zurückliegt, das war der Duft von Schokolade. Das war dann tatsächlich so das erste Mal über die fränkische Provinz hinaus. Das ist in ein paar Sprachen übersetzt worden. Das war nie ein Bestseller auf der Liste, aber es war so ein Longseller gewesen, der dann auch Taschenbuch und in verschiedenen Ausgaben erschien. Und das hat mir damals ein bisschen Mut gemacht, weil ich dann wirklich zwischendurch dachte, kommst du auf die Buchmesse und siehst, oh, 60.000 Neuerscheinungen im Jahr, wer hat auf dich gewartet? Ja, glaubst du? Und dann, das ist schon ein bisschen so, dass du denkst, okay, man braucht eine gewisse sture Dummheit, um dann trotzdem weiterzumachen. Aber natürlich war der eigentliche und der große Durchbruch alte Sorten. Mit dem Wechsel zu Dumont war das einfach so, dass dieses Buch, also ich hätte es nicht erwartet tatsächlich und war wirklich baff, als es auf der Spiegel-Bestsellerliste erschien. Ich weiß nicht, vielleicht ging's denen im Verlag auch so. Ich weiß, dass mir die Verlegerin dann im Sommer eine Mail geschrieben hatte, dein Buch ist auf der Liste, und ich dachte, wow, das war das eine, was ich wirklich nie erwartet hatte. Ich habe eine Flasche Champagner aufgemacht.
Das ist schon so. Also der Spiegel-Bestseller-Aufkleber, der ist eine echte Auszeichnung.
Nee, der Aufkleber ist es nicht. Nein, es ist das, was dahinter steht. Nämlich dass plötzlich wirklich sehr, sehr viele Leute dich lesen wollen, dieses Buch lesen wollen und dieses Buch auch gelesen haben. Und das ist etwas, was ja, dass man auf irgendeine Weise, und das ist vielleicht ein bisschen eine Kombination aus Werbung, auch aus den sehr, sehr schönen Covern, die wir haben bei Dumont, das muss ich einfach auch sagen, aus der Geschichte selber, aber auch von den vielen Buchhändlerinnen und Buchhändlern, die sagen, dieses Buch ist was, nimm das mal mit, kauf das, es wird dir gefallen. Und die machen diesen Bestseller, und das ist dieses, und deswegen ist dieses Gefühl so toll, nicht weil du auf der Liste bist und weil es da steht und weil die Verkaufszahlen so toll sind, sondern weil du weißt, da sind jetzt auf einmal wirklich 50.000, 80.000 Leute, die dieses Buch haben wollten und gelesen haben. Und das ist einfach wirklich ein tolles Gefühl.
Und weiterempfohlen und verschenkt haben.
Ja, genau.
Das ist immer so, man merkt das ja auch, wenn man gerne viel liest und sich gerne literarisch austauscht, dann merkt man ja, welche Werke so anfangen zu zirkulieren. Wisst ihr, was ich meine? Also so dieses, man bekommt die geschenkt,
ja,
und dann sagt meine Mama, hast du das schon gelesen? Das gefällt dir bestimmt auch und so. Und alte Sorten, da ging es mir in der Tat auch ganz klassisch so, dass das irgendwann so zirkuliert einfach.
In deinem Buch, ne? Literaturkreis.
Ja, oder?
Und noch viel mehr könnte ich mir vorstellen, eine Auszeichnung ist es doch dann, wenn es Leute gibt, die dann das nächste Buch auch lesen, oder? Weil
ja, natürlich.
Dann weiterlesen.
Ja, aber das war dann wirklich nach Alte Sorten war es wirklich so, als hätte ich nochmal völlig neu angefangen. Da war dann die Frage, wie ist denn das zweite? Denn das ist ja immer das erste, glaube ich, das kann Zufall und Glück und was weiß ich sein, und du hast einmal einen großen Wurf gehabt, aber das zweite ist dann das, wovor du zitterst und du denkst, okay, jetzt, das muss taugen. Ja. Und das war dann der große Sommer, und aber ich sag euch, es ist wirklich so, ich sitze vor dem Computer und schreibe und denke mir, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, will man es lesen oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist eine Geschichte, die ich erzählen möchte. Und ich erzähle natürlich für alle da draußen. Aber ob sie es auch erzählt bekommen wollen, das weiß ich nicht, während ich es schreibe. Und deswegen ich werde manchmal gefragt, ob ich auf ein Lesepublikum hinzuschreibe. Und das kann ich überhaupt nicht beantworten. Ich weiß, es gibt eins, aber ich kann es nicht sagen. Ich würde es beim Schreiben nicht sagen.
Gibt es denn Menschen in deinem Umfeld, die als allererstes ein neues Buch lesen dürfen?
Meine Lektorin.
Und danach?
Ja, also man sagt ja manchmal irgendwie, ich habe vorhin kurz gedacht, das ist vielleicht auch gerade bei Romanen wie Alte Sorten oder Zwei Leben, ist es dann bewusst auch eine Frau?
Nein, okay. Tatsächlich ist es so, dass mein jüngster Bruder, der eben auch ein bisschen schreibt und mit dem wir sind sehr eng miteinander, auch eigentlich mit allen Geschwistern, aber er ist auch Schauspieler und hat auch so ein bisschen Ahnung, der liest, dem gebe ich das schon, weil ich sehr viel auf sein Urteil vertraue. Ich weiß aber auch, dass er viel von dem, was ich schreibe, das würde er selber so nie lesen. Er würde ganz andere Sachen lesen. Deswegen ist es nicht unbedingt ein Urteil, wenn er sagt, ja, es gefällt mir nicht so. Bei dem ist mir viel wichtiger, dass er sagt, die Geschichte funktioniert. Also sie funktioniert handwerklich, sie funktioniert dramaturgisch, das passt, die Dialoge und so weiter. Aber ansonsten bin ich extrem zurückhaltend, wenn ich schreibe. Das ist ein ganz, ganz zartes Pflänzchen und ich möchte nicht, dass jemand drauf tritt. Deswegen kriegt das tatsächlich die Lektorin, meine Lektorin Annette und ich, wir haben ein sehr enges künstlerisches Verhältnis, würde ich einfach so sagen. Es ist etwas, was ein großer Glücksfall ist, Ich bin eigentlich immer gut mit meinen Lektorinnen ausgekommen, aber es gibt natürlich gut und sehr gut. Und ich bin, und Annette ist so für meine Bücher die ideale Partnerin, kann ich bloß sagen. Und das ist, sie macht die Bücher besser. Und also sie ist ein hervorragender Coach für mich, würde ich mal sagen.
Ein Büchercoach.
Ja, das ist auch, ich werde das oft gefragt, ja, wenn die, ist das nicht komisch, wenn die dann in ihren künstlerischen Prozess eingreifen und wenn die dann sagen, nee, so nicht. Und ich denke mir, nee, nein, es ist so, es ist dieses Auge von draußen da drauf, von der Leserin. Wie oft wünscht man sich, man nimmt ein Buch in die Hand und denkt sich, oh nee, das Ende ist jetzt aber, das macht er nicht wirklich, oder? Oh nee, kann ich nicht haben. Und das ist die Rolle der Lektorin, die dann eigentlich sagt, das ist die professionelle Leserin, die dann, bevor das Buch rauskommt, sagen kann, das Ende ist aber so nicht gut. Ja, mach mal da noch was dran. Und dann entsteht das bessere Buch.
Also das kleine Pflänzchen sehr liebevoll und gut zurechtstutzen kann und gleichzeitig um den Wert weiß.
Genau, und da sind wir nochmal beim Bild von einer Landwirtschaft, die dieses Pflänzchen ein bisschen anbinden kann, ein bisschen stutzen kann, ein bisschen stützt, aber hegt und pflegt auch und aber schon auch sagt, in diese Richtung sollst du wachsen. Ja? Also insofern ist das eine kongeniale Zusammenarbeit auch.
Du hast gerade gesagt, bei manchen Büchern wünschte man sich, man wäre selbst Lektor, Lektorin. fallen mir auch ein paar ein. aber was liest du denn eigentlich zu Hause? Also bleibt dir die Zeit, noch Bücher zu lesen? Wenn ja, welche liest du denn, wo du zumindest davon überzeugt bist, da braucht kein Lektor mehr ran?
Also es gibt schon, mein Leseverhalten hat sich tatsächlich verändert. Wenn ich früher in Urlaub gefahren bin, dann hatte ich immer eine Kiste mit Büchern dabei und ich hatte für jeden Tag eins und bei 10 Tagen so 4 Add-ons, ja, dass mir der Lesestoff nicht ausgeht. Ja, es war immer so, ich habe eigentlich ein Buch am Tag gelesen. Das geht heute nicht mehr, das schaffe ich nicht mehr, weil ich einfach auch viel, durch das Schreiben ist es so, dass ich viel weniger Zeit habe. Ich kriege Bücher aus meinem Verlag, aus dem Dumont Verlag zum Beispiel zugeschickt, von denen ich manche sehr gern lese, die ich also auch anfordere, wo ich sagen will, das möchte ich lesen, so an Napolitano, jetzt war das jetzt gerade, ne? Hallo du Schöne, was ich ein sehr schönes Buch fand. Aber auch, dann kriege ich welche zugeschickt, manchmal fragt man, ob ich ein Quote sozusagen bringen könnte. Das war bei Pellegrini so mit dem Bademeister ohne Himmel, was ich auch ein sehr schönes Buch fand. Aber auch bei solchen Büchern, wenn ich was geschickt bekomme und ich merke nach den ersten 40 Seiten, das ist nicht meins, lese ich es nicht mehr. Das habe ich früher gemacht, ich habe früher Bücher zu Ende gelesen. Aber ansonsten habe ich habe einen Pool an Büchern, die ich tatsächlich bin, ein Wiederleser. Es gibt Bücher, die habe ich schon 20 oder 25 Mal gelesen, weil ich sie einfach liebe und sie immer wieder lese. Andere lese ich eben einmal und gebe sie weiter. Und ich lese alles. Ich habe früher sehr viel Science-Fiction gelesen, wirklich sehr, sehr viel. Ich habe noch eine ganze Science-Fiction- und Fantasy-Bibliothek. Die Kinder haben das ein bisschen so übernommen. Und so kommt auch der eine oder andere Ausrutscher in meinem Werk zustande, wo ich ein bisschen Fantasy geschrieben habe. Aber heute, ich lese wirklich querbeet. Ich lese deutsche und amerikanische Literatur noch. Und manchmal lese ich auch noch Stücke. Das war so ein Schwerpunkt in meinem Studium. Da habe ich amerikanische Dramen habe ich mit großer Begeisterung gelesen. Also Tennessee Williams und eigentlich. Und ich glaube, dass daher auch ein bisschen diese Lust im Dialog kommt.
Ganz kurz ein Beispiel für diese Bücher, die du immer wieder liest.
Der Großtyrann und das Gericht zum Beispiel von Bergengrün oder von Musil oder Tucholsky, Reinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte oder tatsächlich auch Kästner oder Michael Ende, Momo. Also ich lese tatsächlich auch manche meiner Kinderbücher wieder, denn die sehr guten Kinderbücher sind so geschrieben, dass du sie auch als Erwachsener lesen kannst. Es gibt Thomas Mann tatsächlich auch, nicht die Buddenbrooks, aber manche seiner Erzählungen lese ich auch immer wieder. Dann Luise Rinser, Miriam zum Beispiel, ist auch so ein Buch, das ich immer mal wieder lese. Dann, wenn ich jetzt anfange, es gibt wirklich sehr viele.
Mit Blick auf die Uhr müssen wir auch zum Schluss kommen. Letzte Frage, bevor du uns mit ein paar Seiten aus deinem neuen Roman entlässt. Blurbs, hast du gerade angesprochen, die du schon gegeben hast für andere Bücher. Und ich habe jetzt gerade gedacht, wenn du dir den besten Blurb für dein Buch wünschen, was würdest du wünschen, dass jemand über zwei Leben sagt oder schreibt?
Cooles Buch.
Super, dann freuen wir uns, wenn du uns mit ein paar Seiten aus deinem coolen neuen Buch Zwei Leben entlässt.
Es gefiel ihr, wie die ungeheuren Staubwolken langsam schwer und gelb unter einem unglaublich hohen Augusthimmel über die Felder geweht wurden. Bestimmt sah es in Amerika auch so aus, auf den riesigen Feldern, von denen der Opa jetzt immer öfter erzählte, wenn sie beieinander waren. Er hatte sich von seinem Husten erholt und saß auf dem Schlepper, mit dem er den Ladewagen neben dem Mähdrescher hielt. Sie saß mit Wolfgang auf dem anderen. Damals, als Kinder, waren sie nicht gern zum Wolfgang gegangen, es roch nicht gut bei denen und keiner mochte, was die Landauer ihm kochte. Sogar Wilhelm hatte heimlich die Augen verdreht, dass sie einmal zum Essen dort waren und das Beten gar nicht mehr aufhörte. Sie hatte lachen müssen und Wolfgang auch. Und sie sah dem Adi schon an, dass er den Wolfgang nachher dafür verdreschen würde. Und so waren sie gleich nach dem Essen zusammen wieder abgehauen. Und am Schluss hatte Wilhelm es irgendwie geschafft, dass die Frau Pfarrer Wolfgang spät am Abend absetzte und irgendwas von der Konfirmandengruppe erzählte, die länger gedauert hatte, so jedenfalls, dass der Adi den Wolfgang nicht mehr schlagen konnte. Es war heiß, aber es ging ein Wind. Der Staub, der in der Nachmittagssonne in gelben Wolken vom Mähdrescher aufstieg, roch ein wenig nach trockenem Gras, nach Stroh natürlich, aber mit einem feinen Hauch von Brot, das der Weizenheimer sein würde. Das war es, was sie in der Stadt am meisten vermisst hatte. Die tausend Düfte, die es im Lauf eines Jahres auf dem Dorf gab. Als sie mit Wilhelm nachts vom Kino zurückgefahren war, auf den Feldwegen am grünen Roggen vorbei, dieser nächtliche, starke Duft voll wilder Würze, ganz anders als der Weizen jetzt, den kannte wohl niemand dort. Und so war es mit den Farben auch. Das Gelb des Weizenstaubs, dieses besondere Gelb, nicht wie Stroh und nicht wie Weizen, durchsichtiger und dabei so sonnensatt, so einen Stoff hätte sie finden wollen, um Wilhelm ein Hemd daraus zu nähen.
Ach ja, das Hemd. Ja. Vielen lieben Dank für dieses wirklich schöne Gespräch. Zwei Leben von Ewald Ahrens, frisch erschienen im Dumont Verlag.
Vielen Dank. Wir hoffen, du hattest Spaß hier bei uns im Podcast-Studio.
Ich danke euch sehr. Es war ein ganz schönes Gespräch.
Ja. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist, liebe Dörte. Ich freue mich auf die nächste reguläre Folge mit dir, in der wir wieder zwei Bücher dann besprechen. Wer uns in der Zwischenzeit vermisst, darf bei Instagram vorbeischauen, auf dem Account von Bild der Frau oder uns eine Mail schreiben an buchclub@bildderfrau.de.
Und bei Instagram verlosen wir auch zwei signierte Exemplare von Zwei Leben von Ewald Ahrens.
Das werde ich jetzt gleich machen.
Ja, wunderbar. Die gibt es bei Instagram, sobald diese Folge online ist. Ansonsten hört am Freitag wieder rein bei Seitenweise Glück. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.